Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich begrüße Sie zu unserem Lyrikgespräch, das heute die 1990 geborene Dubitantin Lara Rüther vorstellen wird, die mit Amoretten in Netzen die Putten des römischen Liebesgottes poetisiert. Doch zuvor sprechen wir über einen der großen und hierzulande bislang noch unbekannten Lyriker der USA, der uns beeindruckt hat, nämlich Josef Komuniaga und seinen unlängst bei Hansa erschienenen Sammelband Der Gott der Landminen. Wir, das sind neben meiner Wenigkeit meine Kollegin Beate Tröger. Ich grüße Sie.
Hallo.
Und zugeschaltet aus Berlin ins Kölner Funkhaus, auch ständiger Gast dieses Lyrikgesprächs, der Kritiker und Dichter Alexandru Bulutz. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Tag.
Josef Komuniaga, über den wir eröffnend sprechen werden, publiziert seit den späten 1970er Jahren sehr ruppige, von Blues und Jazz inspirierte Gedichte, die immer wieder sehr deutlich unter dem Eindruck seiner traumatischen Erfahrung des Vietnamkriegs stehen. 1994 wurde ihm der Pulitzerpreis für Poesie verliehen und obwohl er in seiner Heimat hoch angesehen ist, konnten wir hierzulande keine Übersetzung lesen, was die Reihe Lyrikkabinett im Hansa Verlag aktuell ändert, mit einer Werkschau, die immerhin ein Best-of von Komuniagas Lyrik vorstellt, die erschienen ist seit dem einschneidenden Jahr 2001. Der Gott der Landminen heißt der Band, Beate Tröger. Welchen Autor lernen wir hier erstmalig kennen?
Josef Komuniaga wurde 1947 als James William Willie Brown in Bogalusa, Louisiana, geboren und diente als Kriegsberichterstatter im Vietnamkrieg für das Southern Cross, also das, was wir als Rotes Kreuz kennen. Er hat anschließend Literatur und Literaturgeschichte studiert und begann auch sehr früh mit dem Schreiben von Gedichten. Er hat einmal gesagt, vom Lesen der ersten Zeile bis zum Schreiben der ersten Zeile ist der Weg nicht weit. Und es waren Gedichte und vor allem aber die Essays von James Baldwin, die sein eigenes Schreiben sehr befördert haben. Und so hat er begonnen. 1977 erschien sein erster Band, Dedications and Other Dark Horses. Und heute ist er nach wie vor als Teacher für Creative Writing an der Princeton University tätig, wo er Professor war. Ich habe schon angedeutet, Bogalusa, Louisiana, schwül und dumpfig ist es dort, viel Getier und Hitze spielen eine Rolle. Den Hurricane Katrina hat Komuniaga in einem Langgedicht Requiem bedichtet, das auch noch immer nicht fertiggestellt ist. Ja, vielleicht erst mal so viel.
Ich habe ja schon angedeutet, dass diese Gedichte Josef Komuniagas eine echte Entdeckung gewesen sind. Alexandru Bulutz, ich weiß, Sie lesen die Bände tatsächlich dreimal, bevor Sie hier im Büchermarkt darüber sprechen. Wie aber war denn Ihr unmittelbarer Leseeindruck beim ersten Durchgang dieser Veröffentlichung?
Bevor ich antworte, darauf eine kurze Ergänzung. Was ja auffällt, ist bereits der Nachname, der zugelegte Nachname des Autors Komuniaga. Das ist ein Name, der vom Großvater des Autors stammte, der seinerseits emigriert ist in die USA aus Trinidad. Zur Frage: Ich habe sehr spät mit der Lektüre angefangen, weil ich aus einem Missverständnis heraus etwas anderes vorbereitet habe und so stehe ich jetzt immer noch unter diesen unmittelbaren Lektüreeindrücken.
Sie haben den Band, den wir im Mai besprechen werden, schon gelesen von Frieda Paris.
So ist es und ja, alles ist noch frisch, was aus der Feder von Josef Komuniaga kommt. Es ist ein überwältigender Gedichtband. Der Genuss dieser Gedichte ergibt sich auch in wiederholter Lektüre und dadurch, dass wir es hier mit einem zweisprachigen Band zu tun haben und man immer auch ins Original schauen kann, entwirft man sozusagen auch Alternativübersetzungen zu den Übersetzungen von Mirko Bonnet. Aber überwältigend ist es auch deshalb, weil es voller Bilder ist, auch drastischer Bilder der Gewalt. Und diese Gedichte sind durchsetzt mit allerhand Referenzen auf die antike Mythologie, die Kunst und die Religionsgeschichte und aber auch auf die Postmoderne, etwa um den französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan. Und das will ich noch sagen, die Referenzen auf Jazz und Blues, die ganze Rhythmik der Gedichte, über diese Mittel und Instrumente erschließt sich Komuniaga auch das Selbstverständnis eines schwarzen Künstlers in Amerika.
Die Übersetzung aus dem Englischen, wie gesagt, wurde bestellt von Mirko Bonnet, selbst ein avancierter Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwart. In seinem knapp-raschen Nachwort schreibt er, ich zitiere, Komunjaka dürfte in die Geschichte eingehen als die erste poetische Stimme, der es gelingt, das Wesen des Jazz und seiner auf Improvisation und Zusammenspiel gründenden Klanglichkeit in überzeugender, so verstörender wie bestrickender Weise zu übersetzen, in unserer zersplitterten Zeit angemessene Verse, ohne dabei in die vielen findig ausgelegten Fallen zu tappen, die daraus Südstaatenlyrik oder eine Black Poetry zu machen versuchen. Beate Tröger, Jazz und Black Poetry, genauer die Abkehr dieser, sind hier markante Stichworte. Wie schauen Sie denn auf diese beiden Phänomene?
Zur Black Poetry möchte ich Folgendes sagen. Es gibt die berühmte Anthologie I Too Sing America und darin das Gedicht von dem Lyriker Langston Hughes, in dem es heißt, ich bin dein schwarzer Bruder und du wirst sehen, wie schön ich bin. Bei Komunjaka heißt es, hätte ich eine andere Hautfarbe, würdest du mich dann anders lesen. Wir finden also da eine gewisse Abkehrbewegung und zugleich würde ich aber sagen, gibt es Gedichte, zum Beispiel eines, die Autobiografie meines alter Egos, wo es dann heißt, es stimmt nicht, dass ich nicht weiß, wie sich die Freiheitsstatue neigt zu meinen Gunsten oder deinen. Und dann später bis zu den Terroristen unter Kapuzen und Laken im Kopf eines Schwarzen. Da ist auf den Ku Klux Klan angespielt natürlich. Und diese Verse beziehen sich implizit natürlich auf eine bestimmte Geschichte. Eine Geschichte derer, die ausgegrenzt worden sind. Und zur Frage nach dem Jazz würde ich auch gern knapp rasch antworten. Ich höre deutlich die Musik im Hintergrund. Alexandru Bulut hat es schon gesagt. Es ist der Rhythmus, es ist der Sound. Es ist aber vielleicht nicht in Anführungsstrichen nur der Jazz von Nina Simone über Billie Holiday bis zu Miles Davis, sondern es geht auch hinein in Shakespeare Sonette, in die Rhythmik von Kirchenliedern. Es geht um Musik und wenngleich der Begriff ja erstmal größere Ungenauigkeit suggeriert, würde ich sagen, Jazz engt das dann doch etwas ein, wenn man die Gedichte darauf nur lesen wollen würde, wie breit die Palette der musikalischen Referenzen und der phrasierenden rhythmischen Referenzen in der Lyrik von Komunjaka ist.
Um mal einen Eindruck aus dieser Dichtung Yusef Komunjakas zu bekommen, spielen wir nun ein Gedicht aus dem Band, das 2012 erschienen ist und den markanten Titel trägt »Schwarze Feigen«.
Weil sie so verdammt gut schmeckten, schwor ich nie mehr eine zu essen, doch drei elende kleine Herzen lockten heute Abend von einer grünen blattförmigen Untertasse vor reife geschwollene Verheißung, sie flössen mir als pralles Sakrament auf die Zunge. Ihre Haut zu glatt, um ihnen zu vertrauen, zu glauben. Soll ich Nat King Cole's Nature Boy spielen oder Cassandra's Death Letter? In so einer Gypsy-Stunde. Mit ein paar Worten stehle ich den Geschmack der Erde zurück. Ich weiß, Lachen reißt Nähte auf und alles wird unwichtig mitten in einem Tanz. Sokrates redete, hob dabei den Becher an die Lippen und stieß auf das Rache-Orakel an. Ich aber sagte den Göttern, Schluss mit falschen Küssen, behaltet Ambrosia und Nektar. Und lasst mir meine Tage und Nächte. Ich vernasche jede Kugel, jede Saftknospe runter bis zu ihrem abgebrochenen Stiel, so wie ein Junge einen Schokoriegel den ganzen Tag zu behalten versucht. Und Lachen entsperrt mir die Kehle, fällt nur ein Lichtschein über die Bleecker Street und auf die hässliche Feuerleiter.
Das Gedicht »Schwarze Feigen« von Yusef Komunjaka aus dem Band »Der Gott der Landminen«. Alexandru Bulut, was wird mit diesen Blackfix aufgerufen?
Aufgerufen wird fast eine Genesis-Erzählung vom Baum der Erkenntnis. Die schwarze Feige wird wie eine verbotene Frucht behandelt. Das Verbot, sie zu essen, diese verbotene Frucht, ist hier ein Schwur, um nicht in die Verführung des Genusses zu kommen und der Lust und der Verführbarkeit. Der Liebesdiskurs wird eingeführt über die herzförmigen Feigen und die zwei zitierten Songs von Nat King Cole und Cassandra Wilson. Und dann schaltet sich auch die Erotik ein, also sozusagen die erotische Dimension der Religion und die Skepsis gegenüber der glatten Haut, also noch einmal vielleicht das Schlangenmotiv, auch nochmal das Motiv der Verführbarkeit. Was aber bei mir hängen bleibt, sind die Stellen, wo es darum geht, dass das Lachen Nähte reißen würde und Kehlen entsperren würde. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, ein Kontrast zum Hauptanliegen des Gedichts. Da wird so ein bisschen eingespielt. Das Negative als Kontrast zu diesem Hauptanliegen des Gedichts könnte das sein, was als Passage kurz darauf in der Auswahl folgt. Und das ist diese fast schon provokante Stelle: Ich bin ein Schwarzer, ein Dichter, ein Bohemier und in Gedanken bin ich überall hin unterwegs. Auch ich habe meine billige, einfache Fahrkarte nach Auschwitz. So würde ich das zu verorten versuchen innerhalb der Auswahl.
Diese Lyrik nähert sich in der deutschen Übersetzung von Mirko Bonnet. Was zeichnet denn seine Übertragung Komuniakas auf, Beate Tröger?
Bonnet ist ein sehr versierter Übersetzer. Yeats, Keats, Dickinson, alles in seinem Repertoire. Ich schätze sehr die Übersetzung, soweit ich sie beurteilen kann, auch in ihrer Findigkeit. Slabs of Bad Pork als Gammelfleisch zu übersetzen, ist sehr hübsch. Ansonsten bildet Bonnet Rhythmus, Figuren, Tropen grundsätzlich nach. Und man kann ja überhaupt froh und dankbar sein, dass es diese Gedichte jetzt in einer Auswahl für uns auf Deutsch gibt.
Es ist weitgehend eine Übersetzung, die nicht nah am Original bleiben möchte, sondern mehr die Sinnzusammenhänge und die entworfenen Bilder von Komuniaka wiedergeben möchte. Ab und an stolpert man über Fehlerchen, aber ich möchte nicht kleinlich sein, etwa in dem Titelgedicht, da heißt es: Unterm Glas, es müsste heißen im Glas. Was bei Komuniaka eine spannungsreiche Statik ist, ist bei Bonnet im aktivischen Modus. Also die Samen schwellen noch an beim Übersetzer. Bei Komuniaka sind sie bereits angeschwollen. Also die Detonation der Landminen ist noch nicht geschehen, steht aber kurz davor. Aber alles in allem ist es natürlich eine originelle Nachdichtung.
Sagt Alexandropoulos über Josef Komuniaka, der Gott der Landminen, jene zweisprachige Ausgabe aus dem englischen Übersetzer von Mirko Bonnet, die unlängst erschienen ist in der Edition Lyrikkabinett bei Hansa München. 176 Seiten, 24 Euro. Und es erscheint vordergründig schwierig, nun einen Übergang zu finden hin zu Lara Rüthers Debüt Amoretten in Netzen. Doch gibt es bereits eine auffällige Koinzidenz zwischen dem Gott der Landminen und diesem Band. Denn in beiden taucht die legendäre Venus von Willendorf auf, also jene rund 11 Zentimeter kleine und sagenhafte 29.500 Jahre alte Kalksteinfigur, die als wichtigster archäologischer Fund Österreichs gilt. Das Mottenklackern auf der Rinde, deine Kinder schwärmen, Venus von Willendorf, love you, lovey-dovey, oh weh, schreibt Lara Rüther. Was wissen wir denn über diese Autorin, Alexandropoulos?
Wir haben es mit einer vollkommen anderen Lebenswirklichkeit zu tun bei ihr. Sie wurde 1990 geboren, hat in Hildesheim studiert und später auch literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut und hat nach einigen Erfolgen bei Lyrikwettbewerben jetzt ihr Debüt vorgelegt in Heidelberg bei Wunderhorn.
Amoretten im Titel, Lovey-Doveys im Text. Was hat es mit diesen beiden Figuren auf sich, Beate Tröger?
Amoretten, Sie haben es in der Anmoderation ja schon gesagt, sind Darstellungen des Liebesgottes Amor. Aber das ist natürlich auch ein Wort wie ein Kunstwort. Man kann an Vitraletten, Pirouetten, Schogetten denken oder auch an Amor retten. Amoretten als Elision davon. Und zu den Lovey-Doveys, im Englischen nennt man so Menschen, die sich in der Öffentlichkeit als Verliebte zeigen. Im Deutschen würde man Turteltäubchen sagen. Es sind aber natürlich auch hier Gestalten jenseits des lexikalischen Bedeutungsinhaltes. Was genau diese Lovey-Doveys sind, kann man vielleicht nicht so sagen. Sie haben auch so was Tierhaftes an sich. Wir werden ja vielleicht auch gleich einen Eindruck bekommen.
Genau, wir haben nämlich das fünfte Gedicht des Bandes einlesen lassen.
Heute demonstriert Lovey-Dovey am Strand, im Nebel. Fahnen unterm selben Mond, der Meer und Pflanzen anzieht. Schau, hier auf der Scherbe, au, wächst Kaktus aus Kaktus. Wie ein Puzzle im Kopf. Hol das Handy, mach ein Pick. Ovid tippt, still im All. Darauf ein Kaktuseis, das bitzelt, klick. Da würde ich am liebsten Schluss machen. Aber Motten flattern aus den Fahnen, zerstören das Gewebe, zeigen, was sich nicht beweist. Amoretten im Nebel. Da glitsch ich raus.
Das fünfte und auch als fünf betitelte Gedicht aus Lara Rüthers Debüt Amoretten in Netzen. Welche Spezifika lassen sich hier denn ab- oder rauslesen, Alexandru Bulutz?
Ich nenne nur ein einziges Spezifikum, das mir auffällt. Der Redefluss wird häufig und schnell unterbrochen und daraus ergibt sich eine Art Staccato. Hier etwa durch den Schmerzenslaut Au, durch solche beschleunigten und beschleunigenden Sequenzen wie Hol das Handy, mach ein Pick, Ovid tippt, still im All. Sequenzen aus nicht mehr als drei Wörtern. Das ist charakteristisch für die meisten Gedichte, würde ich sagen.
Die Venus von Willendorf verbindet ja auf untergründige Weise Komuniaka mit Rüther, aber auch das Interesse an der Antike. Beate Tröger, wie unterscheidet sich denn die Antikenrezeption Lara Rüthers von der Komuniakas?
Ich gehe den technischen Weg, aber ich spüre ihn kaum, heißt es in einem der Gedichte. Und es ist eine Aktualisierung des antiken Stoffes vorhanden, aber eben auf dem technischen Weg. Wir haben vorhin auch von den Glitches gehört, Fehler in der Grafik eines Computerspiels. Eine ganz zentrale Rolle ist die Verquickung von Antike und digitaler, virtueller Welt. Die Picks, die Klicks, die Handys, die Scheiben, die für die Kommunikation, auch für das Dating zuständig sind heutzutage unter den jüngeren Leuten. Es sind Gedichte, die in ihrer Antikenrezeption, in dem, wie sie sie fruchtbar machen, sich auch ganz deutlich an eine junge Leserschaft wenden.
Amoretten in Netzen ist ein Debüt. Was können wir denn ausgehend von diesen ersten Gedichten erwarten, Alexandru Bulutz?
Es ist ein innovatives Debüt. Beate Tröger hat es soeben angesprochen. Es richtet sich ganz sicherlich auch an die Digital Natives, die sehr versiert sind im Umgang mit dem digitalen Raum. Es ist eine Art Haltbarkeitstest der Antike. Es heißt, an einer Stelle irgendwann erwischt es jede, ich meine die Gegenwart. Und diese Dichotomie, die Antike einzupflanzen und sozusagen zu verlängern hin in die Gegenwart, beweist bei Lara Rüther, dass sie produktiv sein kann, wenn man sie so betrachtet, wie sie es tut.
Schreibt die Quellen nochmal neu. Das könnte man als Schlüsselvers auch für das poetologische Programm lesen. Es geht darum, neue Aufschreibesysteme zu finden. Und vielleicht geht es auch darum, dass wir uns alle als Lovey-Dovies immer wieder auch im Digitalzeitalter noch verlieben können und uns in der Öffentlichkeit ein bisschen lächerlich machen. Ganz gleich, ob nun Männchen, Weibchen oder irgendetwas dazwischen.
Sagt Beate Tröger über Lara Rüther, Amoretten in Netzen, erschien bei Wunderhorn Heidelberg, 120 Seiten, 22 Euro. Außerdem haben wir in diesem Lyrikgespräch gesprochen über Josef Komuniaka A., der Gott der Landminen bei Hansa München. Im nächsten Monat gibt es auch wieder ein Lyrikgespräch. Beate Tröger, worüber werden wir reden?
Wir werden sprechen über das Langgedicht von Frida Paris mit dem schönen Titel Nachwasser. Was das Nachwasser ist, wird dann zu erfahren sein. Und wir werden sprechen über einen Sammelband mit Gedichten von Ralf Dudley, dem Übersetzer, Essayisten, Romanautor und eben auch Lyriker.
Und dass Nachwasser Alexandru Bulutz schon bekannt ist, wissen wir. Er hat es nämlich bereits jetzt gelesen. Und unser Lyrikgespräch findet so zu seinem Ende. Mehr Literatur gibt es dann morgen wieder ab 16.10 Uhr hier im Deutschlandfunk Büchermarkt. Am Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Beate Tröger,
Alexandru Bulutz
und Jan Drees.